ARD.
Also Steine sind heilig.
Ja, die Steine gehören nämlich den Elfen.
Okay.
Also einfach halt dich fern von Steinen.
Sehr gut.
Und wenn du einen Stein siehst, dann hab Respekt.
Oh Gott, ey.
Wie alt ist dein Kind jetzt?
Ein Jahr alt.
Und die Standardfrage in dem Alter, schläft's durch?
Ja, jetzt ja.
Wie bitte macht man das?
Aha.
Jetzt der ultimative Tipp für alle Eltern.
Alle Eltern, hört mal zu. Ich meine, das ist jetzt nichts komplett Verrücktes, so wie die Elfengeschichte, aber...
Mein Kind hatte Haare am Ohr, also die wuchsen so wie so kleine Hörnchen oben aus dem Ohr. Es sah auf jeden Fall witzig aus. Und man hört ja manchmal so Geschichten von Babys, die vertauscht werden.
Ja.
Also mit den Haaren aus dem Ohr hätte man zumindest unser Kind nicht vertauschen können.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich...
Albert Schollett.
Und
Colleen Ullmann-Fernandes.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen.
Da sind wir wieder.
Yay.
Wie geht's dir?
Folge 2. Sehr gut, sehr gut.
Ja. Schön.
Und dir?
Auch gut. Ich habe noch so viele Fragen zu den Sachen, die du beim letzten Mal erzählt hast.
Ja? Oh mein Gott. Oh, ich bin gespannt, ey.
Also erstmal, du wolltest mir Freunde und Freundinnen empfehlen. Wen hättest du denn da so im Angebot?
Also ja, zum Beispiel Nico Santos.
Nico Santos?
Ich muss aber ihn noch fragen, ne?
Das ja, vielleicht will er gar nicht.
Ja, deswegen.
Echt, das wäre also, doof, ne?
Bei sowas, weißt du, es ist ja irgendwie, wenn man so neue Leute oder so kennenlernt oder so, die so, hey, ich würde super gerne das und das. Und dann, ich bin immer so, ja, aber ich frage immer so gerne natürlich erstmal nach. Das kommt auch in meinen Moralcode rein, finde ich.
Nicht, dass er sagt,
wie du meintest
du
davor.
Musst nicht die.
Nein, aber bei dir ist kein Problem. Aber generell manchmal ist es so, hey, übrigens hier, jemand will ein Foto von dir machen und mit dir machen oder was auch immer, keine Ahnung.
Ja.
Es gibt also das sind andere Sachen.
Kannst du nochmal einen Gruß für meine Oma aufnehmen, solche Sachen?
Solche Sachen, ja. Aber ja, lustigerweise habe ich sowas noch nie gehabt für ihn oder für irgendjemand von meinen. Hey, du kennst ja, keine Ahnung, du kennst ja J-Lo, kannst du mal einen Geburtstag für Geburtstagsgruß von ihr bekommen oder so? Das würde ich nicht hinkriegen.
Dich hat noch niemand gefragt, kannst du mal für meine Oma, für meine Tante?
Doch, ja.
Doch schon.
Ja, mich
ne?
ja, aber mich nicht für jemand anderes.
Ach so, okay.
Ja, den ich kenne oder so.
Ah, nee, das hatte ich auch schon. Er war vielleicht auch gerade so mit Christian, ne? Dass Leute irgendwie, kannst du mal hier und kannst du mal da und ich soll von dem.
Das Christian über dich da, also von
ja,
dir.
Ja, oder so auch. Ein Freund von mir war beim Casting für die und die Serie.
Ja.
Kannst du da mal ein gutes Wort einlegen, sowas? Nee, das wird man schon gefragt. Oder auch so mit, also bei Florian kriege ich das dann auch manchmal mit, du sag mal, kannst du Helene fragen? Wie auch immer.
Okay, aber.
Also, aber wen hast du denn noch im Angebot auf Mallorca?
Also ein paar Kumpels, die auch Songwriter sind, die aus Mallorca sind.
Interessant.
Also mit denen ich auch ein paar Songs geschrieben habe von meinem neuen Album und auch generell ein paar Songs, die sehr schön sind. Und die sind sehr schöne, sehr schöne Songwriter. Sie sehen sehr gut aus. Das meine
also
ich
gut aussehende Songwriter.
Nein, das meine ich nicht. Die sind einfach nette Menschen, wollte ich sagen. Ich
mich nett und gut aussehend.
Nee, eigentlich nicht, aber oh Gott, es wird nur noch schlimmer. Aber zum Glück sprechen die kein Deutsch. Was ist das für ein Typ? Aber es sind Leute, die da wohnen und sind lokale Mallorquiner sozusagen. Und
ja,
das,
sehr gut.
Das ist, glaube ich, ganz cool.
Finde ich super.
Voll. Und also die kann ich dir vorstellen, wenn du magst.
Ja, sehr gerne.
Und dann kannst du ein bisschen sozusagen dich da so in die mallorquinische Szene,
das finde ich richtig,
weißt du,
gut,
so hineinversetzen.
Ja.
Und dann wird keiner mehr wissen, weißt du, so, ah ja, klar, du bist mallorquinisch, na klar.
Natürlich. Und dann spreche ich Mallorquin.
Ja.
Und dann komme ich nach Barcelona und denke so, hä, was steht denn da auf dem Verkehrsschild?
Ja, richtig.
Weil ich das Spanische nicht mehr kann.
Nein, aber das Lustige ist, in Mallorca spricht man Mallorquin, in Barcelona spricht man Katalan. Man spricht auch Spanisch,
ne?
Genau, was sehr ähnlich ist. Also in Valencia, die ganzen Balearen und Barcelona spricht man eine Sprache, die aus Katalan basiert sozusagen. Aber die würden jetzt sagen, nee, Mallorquin ist eine eigene Sprache und so weiter. Und Valencia ist auch eine eigene Sprache, aber ja. Aber das ist doch schon mal gut.
Ja, also meine Tochter, die lernt ja in der Schule auch Katalan.
Ah, okay, krass.
Aber die ist nicht so gut.
Naja, aber wie krass ist das denn? Die ist ja erst da hingezogen, oder? Also wie?
Ja, aber da
aber
hat sie nicht so gute Noten. Das ist
eine katalanische Schule.
Nicht katalan, sondern eigentlich ist der Unterricht englischsprachig,
aber
die müssen natürlich auch Spanisch, Katalan, alles und
okay,
so.
Okay, aber ist doch mega.
Katalan läuft gerade noch nicht so richtig gut.
Aber Aber krass, mich, ja, ist ey, nicht schlimm, ja. Katalan ist einfach schwer. Und man muss ja erstmal Spanisch lernen und dann, also, obwohl ich auch Leute kenne, die halt kein Spanisch können und Katalan, also Deutsch und Katalan. Und ich denke so, what? Krass. Das ist voll krass.
Ja, total.
Aber das ist, weil sie, oder ich kenne auch so einen Engländer, der ist auch Songwriter und der wohnt irgendwo im Dorf, also im Norden von Barcelona. Und der kann wirklich nur Englisch, weil er aus London kommt und dann noch Katalan. Und das ist krass, krasse Kombi.
Ja, weil ich dachte so, das sei näher beieinander und ich bin dann immer wieder irritiert über Katalan, weil das so weit weg ist. Oder zum Beispiel gibt es auch so gewisse Biomärkte auf Mallorca, die halt eben auf den Verpackungen Mallorquin alles stehen haben.
Ja.
Und manchmal sind so Gewürze ganz weit weg. Also die
super
Spanischen
anders.
Kann ich so mittlerweile. Und dann lese ich das auf Mallorquin und denke, was ist das? Und dann hast du so lauter grün gerebeltes Zeug,
Herbs.
Wo du gar nicht erkennen kannst, was es ist. Und dann
ist das Marihuana
denkt man so,
jetzt?
Muss ich das rauchen?
Genau. Krass, ey. Aber das kenne ich voll. Aber das, was bei mir so der größte Challenge war, war im Fischmarkt rauszufinden, wie alle Fische heißen. Oder einfach, wenn du, oder wenn du halt zum Beispiel jetzt, also ich weiß jetzt nicht, wie alle Fische heißen, aber allein, wenn du irgendwo im Restaurant bist in Deutschland, und dann steht drauf, Steinbutt, dann denkst du, was ist ein Steinbutt jetzt? Und dann, oder keine Ahnung, ein Wolfsbarsch oder sowas. Und klar, die Namen, ich finde so, man ist gut unterwegs in allen Restaurants auf der Welt, wenn man weiß, wie alle Fische zumindest in drei Sprachen heißen oder so. Auf Englisch, auf Deutsch und auf Spanisch.
Auf jeden Fall.
Dann weißt du, was es ist, weil am Ende sind es immer die drei, vier gleichen
Aber
Fische.
Aber du stehst so vor diesem grünen Regal und dann machst du so einen Übersetzer an und dann sagen die immer, ich kenne die Sprache nicht. Und man denkt so, okay, aber
das ist echt blöd,
wie
wird
sich denn jetzt mein Essen?
Aber eigentlich, warte, ich muss jetzt mal kurz gucken. Kann man nicht, du musst Katalan eingeben oder so dann.
Ja, aber der sagt dann, ich kenne das nicht, wenn du Katalan eingibst. Wenn auf Mallorquin die Gewürze sind, dann ist der ein bisschen überfordert.
Auch, gibt es nicht Mallorquin? Ich muss mal kurz
also
googeln.
Also ich habe bei mir, also gerade so ganz klassisch Google-Übersetzer, konnte mir die Gewürze nicht übersetzen.
Nee, stimmt.
Ich habe es mir dann hergeleitet.
Katalan gibt es aber nicht Mallorquin.
Genau. Und das ist so ein bisschen das Problem. Da stehst du da und alles ist grün und geschreddert und du weißt halt nicht, was ist es.
Das ist wirklich, wirklich schwer dann, ja.
Aber ich habe ja jetzt gut aussehende Songwriter,
richtig,
die auch sehr nett sind,
total
die mir das
nett.
Dann übersetzen
Lokale,
können.
Ja, richtig. Die übersetzen das dann für dich.
Ja, sehr
kommst
gut.
Du dir nach Hause, gehen mit dir einkaufen.
Oh, das ist ganz toll.
Gehen zu der Herb-Abteilung. Genau, richtig krass.
Super gut.
Aber wie ist es denn bei euch mit also weißt du, wo du sagtest, deine Tochter in der Schule und so weiter. Wie ist es denn so als Familie und mit der Arbeit, wie könnt ihr dieses Work-Life-Balance gut hinkriegen? Weil das ist auch ein großes Thema, auch bei uns zu Hause.
Ja, also ich reise viel.
Mhm.
Und das funktioniert ganz gut, weil Christian halt zu Hause ist und sich seine Projekte auch nach Mallorca legen kann. Der sagt dann bei so einer Serie, kommt alle nach Mallorca, wir drehen dort.
Ja.
Und dadurch kann ich eben unterwegs sein. Ich muss jetzt nach Hongkong nächstes Jahr im Januar.
Okay.
Und das geht halt nur, weil er da ist.
Klar, natürlich,
Und dadurch funktioniert das, dass ich halt irgendwie unterwegs bin.
Ja. Ja, okay, das ist gut, natürlich. Ja, mega. Und mit der Kleinen habt ihr dann entschieden, einfach welche Schulen gibt es denn auf Mallorca? Gibt es auch eine deutsche Schule eigentlich?
Ja, da gibt es eine deutsche Schule.
Okay.
Du kannst sogar deutsches Abitur machen, aber das wollte sie auf gar keinen Fall, weil sie war in Berlin schon auf einer englischsprachigen Schule. Und sie möchte auf jeden Fall auswandern später. Das hat sie schon ganz früh entschieden.
Aus Mallorca auswandern? Oder aus
Mallorca jetzt gar nicht mehr so unbedingt. Aber als sie noch in Deutschland war, hat sie gesagt, ich möchte auf jeden Fall irgendwann irgendwo anders hin. Sie wusste noch nicht genau, aber deswegen war ihr schon früh wichtig. Und ich dachte so, wie krass, dass sie jetzt schon so Karrierepläne macht.
Ja, sie ist erst ab 13, oh Gott.
Und dann war es so, war für sie immer klar, dass sie auf eine englischsprachige Schule möchte, weil sie einfach später ja auswandern wird. Und
natürlich.
Dann muss sie das ja auf Englisch alles können.
Schlaues Mädchen, auf jeden Fall.
Und dann habe ich oft nachgefragt, ob sie sich sicher ist. Und dann war sie so, nee, ich wandere auf jeden Fall aus. Ich muss das jetzt alles auf Englisch lernen.
Ja, krass.
Und dann wollte sie auf Mallorca auch auf eine englischsprachige Schule.
Finde ich gut von ihr. Ganz erwachsen, ja.
Ganz krasse Karrierepläne schon ganz früh gemacht. Durchstrukturiert alles.
Wow. Ist sie auch so wie du mit den Prozenten und sowas? Sonst
irgendwie
Statistiken?
Ein bisschen, ja. Krass, okay. Hat sie schon gesagt, ja, dann in dem Alter gehe ich nach Dings und dann hat sie schon Universitäten rausgesucht.
Was?
Dann studiere ich erst das. Sie will auch mehrere Sachen studieren, bevor sie anfängt zu arbeiten.
Das wollte ich jetzt fragen, okay.
Und dann hat sie ganz genau schon, ja, da gibt's die und die Uni, die, da kann ich das und das lernen. Dann studiere ich so und so viele Jahre das und das und danach das
oh
und das.
Gott, also ey.
Ganz Karrierekonzept schon ausgearbeitet.
Oh mein Gott, ja. Wow. Hoffentlich ist es alles genauso, wie sie sich erdacht hat dann am Ende. Und die Welt ist immer noch die gleiche, in der wir leben.
Ja, auch so gerade, wenn sie nach Amerika will, haben wir jetzt schon gesagt. Hm. Naja.
Ja, bis dahin.
Bis dann.
Knows. Ja, das sind ja noch at least 5, 6
Jahre. Aber
vielleicht
ist alles noch schlimmer geworden dann. Man weiß es nicht.
Ja, oder mit KI vielleicht ist noch, who knows, das ist ja auch ein krasses Thema. Ja. Aber vielleicht für
habe ich natürlich auch eine Doku drüber gemacht.
Über KI?
KI in der Filmbranche.
Ah ja, okay.
Ganz krass, da ist so ein Typ, da kannst du digitale Schauspielende bestellen.
Ja.
Und das wird immer besser, was sie da mittlerweile können.
100%.
Also, das ist schon echt heftig.
Wenn wir zum Beispiel auch Musikvideos planen oder sowas.
Ja,
weißt
stimmt.
du, da gibt es halt viele Sachen, die... Also bis jetzt werden die letzten Szenen nicht von KI gemacht, also das drehen wir dann wirklich selber. Aber zum Beispiel davor musstest du ja wirklich hingehen, scouten, Fotos machen von der Location oder sagen, guck mal, so wird es ungefähr aussehen. Und dann muss man sich das als Künstler dann vorstellen, wie das ist oder als Team. Heutzutage machst du einfach eine KI von, guck mal hier, mach jemand, der alles aussieht wie Alvaro in der Wüste und so weiter. Und dann macht ihr schon direkt das Bild und dann können sie viel besser zeigen, was deren Idee ist. Dahinter.
Machst du immer mit der gleichen Musikvideofirma oder wechselst du da?
Nee, also ich bin ja jetzt schon 10 Jahre, mache ich Musikvideos und die, ja, immer kunterbunt, also verschiedene.
Und wie läuft das? Gebt ihr dann irgendwie, geht ihr an verschiedene Firmen und sagt, bringt mal Ideen?
Haben wir auch gemacht, ja. Also jetzt machen wir das so, dass wir unbedingt ein eigenes Team haben wollten, also nicht eigenes, sondern ein einzelnes Team für alles, was wir machen, für das Album, weil jetzt im Oktober kommt auch mein neues Album raus, El Camino, und da schon seit 2 Jahren Songs davon rauskommen, war es wichtig, dass alle aus einem roten Faden zu dem Album gehören.
Verstehe.
Und deswegen ist es wichtig, dass einfach die gleiche kreative Direction das alles macht und dass wir zusammen mit dem gleichen Team arbeiten, weil sonst... Ja, mit verschiedenen Leuten sieht es dann einfach auch ein bisschen anders aus dann am Ende und es soll schon alles gleich aussehen.
Und wenn du dann so an einem Song arbeitest, hast du manchmal direkt schon so eine ganz klare Vision vom Musikvideo oder ist es eher so, macht ihr mal Musikvideo?
Manchmal ja und manchmal gar nicht. Also manchmal ist es so, lass doch mal ein bisschen so Überraschungen reinbekommen von anderen Leuten und dass sie mal, was denken sie denn, was könnte cool sein oder was.
Ja.
Und manchmal ist es aber auch so, dass ich denke, nee, wir müssen unbedingt, also dieser Song ist dieses Musikvideo und man sieht es schon beim Schreiben fast, also sogar beim Songwriting. Man ist im Studio und man sieht schon das Bild vor sich. Das sind eigentlich immer die besten Songs. Wenn man schon direkt schreibt und man sowas sieht, dann ist es echt das Beste. Und aber es gibt ja manchmal Musikvideos, wo du denkst, okay, die Geschichte ist diese in dem Song, aber ich will nicht, dass das Musikvideo genau die Geschichte erzählt, so wie wenn es eine Telenovela wäre oder weißt du, oder so ein Film, sondern lass doch was komplett anderes machen. Und das passiert auch. Also werden schon alles, auch so Pitches, wie du sagtest, also dass man eben 3, 4 verschiedene Produktionsfirmen angehauen hat und die dann verschiedene Konzepte uns präsentiert haben und dann haben wir eins ausgesucht.
Hast du ein Lieblingsmusikvideo von dir selbst?
Ja.
Welches denn?
Sitebas heißt der Song. Und es ist ein Musikvideo. Ich glaube am Ende, weil das ist eigentlich es war das billigste Musikvideo von allen. Und es war auch einfach, es war dadurch dann, weil wir sehr viel selber gemacht haben. Also ich habe auch ein paar Sachen gescoutet selber, so von den Locations und so. Und es war sehr erfrischend, mal das wieder zu machen, weil davor die Videos waren halt einfach so. Also viel teurer, viel mehr Leute, 30 Leute am Set, Riesenlichter und das und so weiter und 3 Tage und so. Und dann war es einfach super cool, mal wieder so voll down to earth so ein Video zu drehen mit es war Andy, mein Manager, und ich waren sozusagen die Creative Director, und dann haben wir Tamino, einen sehr guten Freund und Videograf, mitgenommen, der einfach eine gute Kamera hat und sehr gutes Auge, und dann wussten wir, okay, wir machen diese Szenen. Du musst von da filmen, dann machen wir die, dann machen wir da. Wir hatten alles voll ausgecheckt und so wie du mit den Prozenten und alles fast so aufgeschrieben. Weil sowas braucht man bei Musikvideo. Du kannst nicht einfach du kannst auch auf verrückt gehen mit einer Handycam und irgendwie das alles mitnehmen, aber wenn du, da war eine Geschichte auch drin. Und und das war sehr cool. Das war halt in der Costa Brava, da wo ich auch aufgewachsen bin in Spanien, in Barcelona. Und da haben wir halt so einen Hänger gemietet, wo es so alte Boote drin waren. So ein bisschen so wie so ein kartellmäßiger Ort, so sehr düster und so verbraucht und alles dreckig und so weiter. Und es war lustigerweise, weil ich einen Kumpel kenne, der seine Eltern, die haben ein paar, die verkaufen Boote. Und der hatte einfach so einen Hänger, wo nichts drin war, in so einem Raum. Und dann dachte ich, hey, kann ich das benutzen für ein Musikvideo? Und solche Sachen haben wir dann so bekommen am Ende.
Und ist es dann so geworden, wie ihr euch das vorgestellt habt?
Ja, noch besser dann.
Ah, schön.
Ja, auf jeden Fall. Und wir wurden sogar nominiert von einem Amsterdam Music Video Festival oder sowas, als irgendwie so, aber ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nicht gewonnen, weil wir haben nichts mehr gehört, aber wir waren nominiert zumindest und es war echt cool, weil es hat sich irgendwie gut angefühlt. Ja, mal mehr Arbeit da reinzustecken und nicht nur in die Musik.
Aber gab es auch ein Musikvideo, wo du denkst, oh, das hätte ich mir besser vorgestellt? Muss ja nicht sagen, welches, aber irgendeins, wo du dann hinterher so ein bisschen enttäuscht warst.
Ey, also, ich muss sagen, ja. Es gibt eins, ja.
Eins?
Ja, es ist einfach so, ich sage auch welches. Also, das mache ich ja Musikvideo. Das ist auch ein Song, den man in Deutschland auch sehr gut kennt, weil in der Zeit irgendwie ging Deutschland sehr gut ab und die Leute haben sehr viel mit diesem Song connected auch. Und es war ein Video in Corona-Zeit.
Ah.
Und wir haben halt sehr viel so Effekte benutzt auch, weil man konnte nicht viel draußen drehen und so, und da haben wir sehr viele Effekte benutzt. Und irgendwie habe ich mir gedacht, in der Zeit, wo wir lebten, dass die Effekte schon besser waren in der Zeit.
Ja.
Und dann war das aber, wenn ich es heutzutage sehe, denke ich, ah, krass, okay, wir haben, aber ja, das war das Beste, was wir machen konnten in dem Moment, und irgendwie, das war dann auch okay, aber ich weiß, wir haben sehr viel editiert und ich saß dann auch selber dann da und habe dann sehr viel mit dem Cutter zusammen meditiert und es war einfach super viel Arbeit und ich dachte, oh Mann, ey, eigentlich haben wir doch...
Also bist du auch eher so hands-on und nicht...
Naja, abgeben. Eigentlich nicht unbedingt, aber wenn es am Ende sein muss, dann muss ich da sein. Also ja. wenn ich merke, das wird nicht gut, wenn ich nicht da bin, dann muss ich da sein.
Kennst du, ja. Ich glaube, er heißt Alan Smithy.
Okay, krasser Name.
Nee, Smithy, kennst du nicht?
Vor allem Smithy.
Nee. Ja.
Wer ist das?
Den gibt es eigentlich gar nicht. Also
so.
Wenn Leute so unzufrieden sind mit ihrem Werk, zum Beispiel hat der auch viele Musikvideos von Beyoncé Regie geführt.
Okay.
Also wenn der Regisseur sich so sehr schämt für sein Werk.
Ah, dann ist es dann von Alan Smithy
so
gemacht?
Genau.
Oh, was?
Und der hat, der dreht auch Filme. Ne? Also weil immer dann, wenn du sagst, ich schäme mich so sehr, ich
Nein.
möchte bitte nicht genannt werden, dann wird dieses Pseudonym hergenommen.
Wirklich?
Und du kannst dir mal den Wikipedia-Eintrag von dem angucken. Der hat halt 1 Million Filme im Jahr gemacht.
Wie
20.000 Musikvideos.
Ach du Scheiße.
Und der wird immer hergenommen, wenn man sich schämt. Und,
ich liebe das. Alan Smithy.
Ich glaube, so heißt er, ja.
Krass, ey.
Und es ist so lustig, weil ich habe neu bei Viva moderiert und dann immer so die neu ankamen und so. Und dann guckt man immer so, wer Regie gemacht hat. Und dann gab es irgendwann mal so ein Beyoncé-Musikvideo, wo sie so in der Straße tanzt und so weiter. Und dann habe ich so gesehen, Regie war er halt auch wieder. Und ich so,
und du kanntest
okay.
ihn schon, du wusstest schon, dass er... Dieser
ja, das
Fake-Typ
wusste ich genau,
ist.
Dass ja. das Pseudonym okay. ist. Und dann denkt man immer so, okay, interessant, dann scheinen die alle nicht so richtig zufrieden gewesen sein
ja.
mit dem
aber
Video.
Hast du dann, war Beyoncé dann da und hast sie dann interviewt?
Nee, aber ich habe das natürlich in der Moderation erzählt.
Ah, okay, geil. Also, and how was it working with Alan? So Alan's
das
great, right? He's done so many things. I mean, this
friends.
Guy. he never
friends.
Gets nominated, but he's done so much work for you guys. Yeah. Wow. Krass,
aber finde ich sehr lustig. Ich weiß gar nicht, ob es im Deutschen auch sowas gibt. Müsste man vielleicht auch für Deutschland mal erfinden.
Voll.
Wobei mir würden einige Filme in Deutschland einfallen.
ja, ne?
Wo man den hernehmen könnte.
Ja, also, weil du hast ja auch geschauspielert, ne?
Ja.
Krass,
ja,
ey.
Doch.
Okay, und war das vor der... Also wie kam das mit der Moderation? War es davor, danach oder gleichzeitig? Oder?
Das ist ganz interessant. Irgendwie gehört das so dazu, wenn man bei Musikfernsehen moderiert,
ja.
kriegt man irgendwann auch Drehbücher geschickt. Mhm. Also da war ja Heike Makatsch so die erste, die damit anfing. Und dann habe ich eben 2 Jahre bei Viva moderiert und dann kamen so die ersten Kinofilm-Drehbücher rein.
Ja.
Und mein erster Film war auch direkt so eine internationale Produktion und dadurch war ich so ein bisschen verblendet, weil in Deutschland läuft es normalerweise nicht so.
Mhm.
Da haben wir in Luxemburg gedreht und dann kamen wir da an und jeder hatte so einen riesigen Trailer mit so 3 Zimmern. Also man hatte so
Krass.
Wohnzimmer,
wow.
dann ging es so durch, dann ging es ins Schlafzimmer, riesen Badezimmer und so. Und das ist normalerweise, muss man sagen, in Deutschland so nicht üblich, also für deutsche Produktion.
Ja, ja.
So, und dann habe ich halt zum ersten Mal einen rein deutschen Film gemacht und dann hast du so halt einen normalen Wohnwagen. Und dann kommst du da an und denkst so, und wo ist das Wohnzimmer? Nee, das macht man in Deutschland eigentlich nicht so. Also es war wirklich so, wir hatten so ein Riesenbudget, wie es halt in Deutschland normalerweise nicht üblich ist. Und dann war ich so ein bisschen verwöhnt direkt von der ersten Produktion. So. Und dann kam halt ein Film nach dem anderen. Und dann, lustigerweise, ich weiß gar nicht, ich glaube, weil da auch deutsche Gelder drin steckten, hatte ich ein Casting für einen holländischen Kinofilm.
Okay.
Und dann war, und dann haben die gesagt, ja, aber das ist die dritte Hauptrolle, du musst auch Holländisch sprechen.
Oh mein Gott.
Und dann war ich irgendwie bei 3-4 Castings und das letzte Casting war nur so ein Sprachtest.
Oh,
dann haben die mir so auf Holländisch was vorgesagt und dann musste ich es nachsprechen. Und dann waren die so, ja, okay, könnten wir hinbekommen.
Mhm.
Und dann habe ich rein phonetisch meinen Text gelernt.
Wirklich?
Ja, weil ich sprach halt kein Holländisch. Und manchmal denkt man, man vertut sich, weil es ja dem Deutschen recht ähnlich ist. Und denkst du, aber du würdest das sagen, weil es so ähnlich klingt. Aber es ist eigentlich was ganz anderes.
Okay, aber das ist echt krass.
Und dann war ich so völlig... Also ich glaube 30 Drehtage waren das auf Holländisch und wir waren eine Mädchenklicke, die in Urlaub fährt. Und dann manchmal kam der Regisseur nur an, hat dann auf Holländisch irgendwas gesagt, wenn die wenig Zeit hatten und dann so und ging dann wieder weg und ich stand da so völlig verwirrt und bitte. Und ich war so, was hat er denn jetzt gesagt?
Scheiße.
Und es hat mich so krass überfordert und deswegen werde ich nie wieder in einer fremden Sprache einen Film drehen.
Ja, aber wie verrückt ist das denn?
Es war total crazy einfach.
Aber ich glaube, das wird, also ich meine, ganz niemand würde das machen, oder fast. Also außer wenn man so krass so am Start ist wie du und sagst, komm, ich mach das jetzt. Aber es ist ja richtig krass.
Aber ich würde es nicht nochmal machen, weil es hat mich mega überfordert und vor allem... ich sollte ja jemand sein, der aus Holland ist. Also wenn du auch jemand bist, der nicht aus dem Land ist, dann kannst du auch manchmal ein bisschen irritiert gucken, wenn du nichts verstehst.
Ja,
weil du musst ja nicht nur deinen eigenen Text lernen, du musst ja auch den Text von den anderen lernen, um richtig zuzuhören.
Ja, natürlich.
Und auf das richtige Wort zu reagieren.
So, ne? Ja. Oh Gott, ey.
Es war einfach super stressig. Wir hatten auch so viele Location-Wechsel bei dem Film und dann rumreisen. Das ist schon mal anstrengend, im Hotelwechsel, Koffer einpacken, Koffer auspacken, Holländisch.
Aber hast du kein Holländisch gelernt am Ende? Nicht ein bisschen so?
Doch, ein bisschen lernt man eben durch das Drehbuch und dann kannst du auch irgendwann so den Gesprächen folgen beim Mittagessen.
Ja, mega.
Aber manchmal, also es gibt ganz viel, wo man so denkt, ah, jetzt das heißt das und das heißt aber was ganz, ganz anderes und dadurch ist man, hat noch viele Nachtdrehs und so und insgesamt würde ich sagen, das Projekt hat mich mega überfordert, aber dieses Ding war ein, ich glaube, der oh Gott, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht viert erfolgreichste holländische Film aller Zeiten. Also Holland war das ein Riesending.
Und dann musstest du noch holländische Interviews geben, weil die alle dachten, du bist aus Holland.
Ich habe da noch auf Englisch die Interviews gegeben, aber es ist so, wann immer man Holländer im Urlaub trifft, dann gucken die einen immer so an.
Ach krass.
Oder, ist sie das?
Wow, das ist ja verrückt. Durch diesen einen Film, ne? Krass.
Ja, aber sowas meine ich nie nochmal.
Aber ich würde sagen, vielleicht müsstest du einen katalanischen oder mallorquinischen Film mal machen, weißt du? Als Mallorquinerin, so, yay!
Ja,
aber... Bon dia, Catal. La Fruteria und das La Fruteria.
Und dann erzähle ich irgendwas über Gewürze.
Ja, genau. Das wäre so lustig. Und dann könntest du Mallorquin lernen.
Ja, müsste ich mal.
Das wär's krass überfordert auf jeden Fall. Aber vielleicht,
super überfordert.
Ja, aber vielleicht hättest du dann so die Lösung und so einen Crashkurs.
Absolut.
Ja.
Nee, das muss ich auch. Da muss ich jetzt ein bisschen nachholen. Aber ich merke dann immer, wenn man... dann zum Beispiel zum Drehen nach Hongkong muss.
Ja.
Ich habe am Anfang immer noch so meine Spanisch-Lernzettel mitgenommen.
Mhm.
Und irgendwann ist man dann aber so überfrachtet mit Sprachen, dass man dann irgendwie auch Dinge durcheinander bringt. Und
voll.
So.
Ich glaube immer, es gibt so verschiedene Levels in dem Gedächtnis, wo es halt so, wo die Sprachen bleiben. Also so im Hardware sozusagen. Es gibt so einfach, wenn du eine Sprache gerade anfängst zu lernen, und dann auch parallel noch eine andere oder du reist in ein anderes Land, dann ist es noch nicht so safe genug, dass du da, dass die Wörter da bleiben, wo sie bleiben sollen und dann vermischst du die einfach die ganze Zeit mit der anderen Sprache und das ist Horror. Aber sobald die ein Level höher sind, dann bleiben die in so einer so eine einfach so, nicht nur temporäre, sondern einfach so fixe Memory Plan und das ist dann viel besser und dann boah, das ist dann mega. Also wenn die Sprachen da eingeloggt sind, dann kommen sie nicht mehr raus.
Ist leider noch nicht so richtig eingeloggt gewesen, mein Spanisch. Und als ich dann nach Indien bin und dann musste ich von Indien weiter nach, oh Gott, wo war ich? Malaysia. Mhm. Und dann war alles kaputt.
Wow. So,
da war ich völlig überfordert.
Kein
und so.
Wunder.
Und danach ist eben auch ganz viel Spanisch Krass. Wieder verloren gegangen und alles war ein riesen Sprachwirrwarr in meinem Kopf und dann ging irgendwie gar nichts mehr.
Boah, aber das ist verrückt. Und was machst du in Hongkong?
Filmdreh.
Okay, mega.
Ja, ich auf bin Chinesisch. Auch super gespannt. Nein, zum Glück nicht, aber alleine so, wenn alle sagen irgendwie, dass man so überfordert ist, das kenne ich zum Beispiel auch gar nicht, wenn du so gar nichts mehr lesen kannst.
Ja.
Wenn man einfach so nichts kennt oder irgendwie sich herleiten kann oder so. Also das wird heftig sein. Ich hoffe, dass ich da nicht verloren gehe.
Ja, nein, das ist bestimmt ein gutes Team und alles. Und ja, Hongkong ist ja auch schön. Also ist cool.
Aber wenn man so privat dann alleine abends rausgeht, dann hoffe ich, dass man auch wieder zurückkommt.
Ja, auf jeden Fall.
Hongkong, also ich bin super gespannt.
Aber da gibt es ja auch andere Leute.
Warst du schon
mit dem. Ich war da, aber ich war 14. Ich war ganz jung, als ich da war. Ja.
Wie war so dein Eindruck? Ist bestimmt auch voll und laut, oder?
Ja, aber es ist nicht so, also Hongkong ist ja
gesittet
also viel
laut.
Modernere, also viel moderner als jetzt andere. Also es ist ja nicht sozusagen, also Hongkong war ja auch englisch sozusagen, war eine Kolonie und deswegen merkt man voll einfach, dass es viel mehr international ist. Da gibt es diese ganzen Banken und dieser Downtown-Viertel und so weiter. Es ist schon viel moderner. Also man könnte auch irgendwo in Tokio sein. Also naja, Japan ist noch mal speziell. Japan ist noch viel krasser auf jeden Fall. Aber Hongkong war auch sehr schön. Also,
boah, ich bin so gespannt.
Es ist nicht so wie Beijing. So, Beijing war für mich viel unordentlicher als Hongkong zum
Beispiel. Ja, ich glaube, dass das alles sehr, sehr sauber ist. Stelle ich mir so vor.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Boah, ich bin so gespannt.
Ja, das ist cool. Also wahrscheinlich ist es jetzt viel, ich meine, das war ja sehr lange her, schon 20 Jahre her. Krass, ne? Aber ja, war schön. Ja, ja. Wirst du mögen. Es gibt sogar, die sind ja so krass, auch was also Kultur und auch Religion und so angeht, Glaube und so, es gibt ein Gebäude, das habe ich so richtig, also immer wenn ich an Hongkong denke, denke ich, wie krass war das? Es gibt eine Tradition oder ein Glaube, dass der Drache, es gibt einen Drachen, der oben auf dem Berg irgendwo ist, glaube ich, mich zu erinnern, und der muss irgendwie immer in Richtung Meer schauen können oder irgendwo in, es darf nichts dazwischen gebaut werden oder irgendwas sein. Und da war aber so, irgendjemand hat aber so ein Gebäude gebaut, so ein riesen breites Ding einfach, so eine Baute einfach. Und da gab es in der Mitte aber so ein Loch.
Damit der Drache da
durchgucken
kann.
Genau, und dann haben unsere Freunde von da erzählt, ja, das ist, weil der Drache dann da durchgucken kann bis zum, ich weiß ob ich wahrscheinlich war es nicht das Meer, also wenn jetzt jemand zuhört, der das weiß, wahrscheinlich du hast keine Ahnung, er hat recht, ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, das war irgendwie so krass, dass
irgendwo
dann
muss
eben
der
die Architektur hingucken. Muss ich dann auch sozusagen darum, genau.
Ich habe jetzt in Island
fragen,
gedreht,
nach,
da gibt es ja, da glauben ja, die meisten Isländer glauben an Elfen und Trolle.
Wirklich?
Und es gibt sogar ein Ministerium, kein Witz, es
oh,
gibt einen Elfenminister.
Was?
Und der muss, bevor ein Gebäude gebaut wird in Island, wirklich kein Witz, muss der checken, ob dort Elfen im Boden wohnen. Und dann kommt dieser Elfenminister
What?
An, wirklich ganz krass,
das
und sagt
verrückt.
Dann so, nein, hier könnt ihr leider nicht. Wir wissen, okay, Wohnraum braucht ihr oder Bürogebäude, wie auch immer.
Was?
Aber ich
habe
das gecheckt und da sind Elfen im Boden, hier dürft ihr nicht bauen.
Oh mein
so,
Gott.
Und wir hatten eine Schauspielerin, die ist abgereist. Dann fährt auf einmal der Taxifahrer von der Autobahn runter und fährt so einen riesen Umweg und sagt sie, warum können wir denn jetzt nicht hier auf der Autobahn weiterfahren? Nee, das ist heute Elfenwanderung.
Was?
Und sie so, hä? Aber ich sehe nichts.
Nein.
Und er so, nee, wir müssen jetzt einen Umweg fahren, weil heute laufen die Elfen über die Autobahn.
Okay, das ist krass.
Und ich meine, in Deutschland haben wir irgendwie Vorsicht Wildwechsel oder so.
Ja,
und da
ja.
war so Elfenwanderung.
Was?
Und dann ist sie 45 Minuten einen Umweg gefahren zum Flughafen, weil die Elfen auf der Autobahn
Ach, du
unterwegs
Scheiße,
waren. Und ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, die noch
Was?
Krasser ist, weil
okay.
diese ganzen Elfen, also es ist wirklich, die meisten Isländer glauben daran, dass
ja,
das
ist
wirklich
krass.
So ist und deswegen auch dieses Elfenministerium
ja. wahrscheinlich
ganz
Wahrscheinlich ist
offiziell.
Es dann so auch da.
Und wahrscheinlich ist es so, weil, also in dem Drehbuch war es so, meine Rolle glaubt nicht an diese ganzen Elfen.
Okay, klar.
So. Und,
skeptisch Elfen.
Super skeptisch.
Ja.
Und dann saß ich so an einem Bach.
Mhm.
Und was du niemals tun darfst in Island, ist einen Stein aus dem Bach nehmen,
okay.
weil den klaust du dann den Elfen. So.
Krass.
Und wir haben also diese Szene gedreht, wie ich da sitze und diesen Stein, also beim Film musst du ja alles dann irgendwie 10-mal drehen,
klar,
von verschiedenen hinten, Kameraperspektiven vorne, ja, so. Also ich habe bestimmt 10-mal einen Stein aus diesem Bach genommen. Todsünde in Island.
10-mal Todsünde.
So, dann Mittagspause, gehe ich in meinen Trailer, meinen kleinen Trailer und dann
noch kleiner.
Fällt mir auf einmal der vordere Schneidezahn aus. Was? Und das Absurde ist, ich habe genau das 3 Tage vorher geträumt und ich habe es noch allen erzählt am Set. Also in meinem Traum war es so, mir fällt der vordere linke Schneidezahn raus.
Okay.
Dann können wir nicht weiterdrehen, weil ich natürlich erstmal zum Zahnarzt muss,
oh,
wo mir der Zahn wieder reingeklebt wird. Dann komme ich zurück und es ist Regensturm und wir können nicht drehen. Und
du wirst es nicht glauben,
es ist genauso passiert, wie ich es 3 Tage vorher geträumt habe. Und ich habe es halt vorher schon allen Leuten von meinem Traum erzählt.
Oh mein Gott. Aber war das mit den Steinen vor deinem Traum oder nach deinem Traum?
Also ich habe es erst geträumt, ich habe es dann morgens allen erzählt, dann habe ich den Stein hochgehoben und dann ist mein Traum wahr geworden.
Ah, scheiße.
Und dann holen wir halt den Aufnahmeleiter und ich so mit dem Finger am Zahn, mein Zahn ist gerade raus. Und er so, witzig. Und ich so, nee, wirklich, mein vorderer Schneidezahn ist gerade raus.
Ey.
Das hat mir niemand geglaubt.
Oh,
und
mein
ich sagte, ich kann ihn jetzt abnehmen, aber es sieht ziemlich scheiße aus. Glaub mir einfach, wir müssen jetzt einen Zahnarzt organisieren.
Oh, fuck, ey.
Und wenn du aber allen vorher von dem Traum erzählst, dann denken die natürlich, du machst einen Witz. Und dann ist genau das passiert.
Oh, ich krieg so Zahnschmerzen gerade, ey. Das ist schlimm. Aber warte, wie fühlt sich das an, ein Zahn so zu?
Es fühlte sich tatsächlich genauso an, wie ich es geträumt habe. Also es hat so leicht geknackt und ich war so, ich zur Maskenbildnerin, der ich natürlich auch vorher erzählt habe, was ich geträumt habe.
Also Schneidezahn.
Ja.
Der
vordere.
Okay, ich dachte, Schneide waren so die danach.
Der.
Okay, krass. Ach du Scheiße, okay. Okay, da kann man ja nicht filmen, nee.
Nee, und wir waren so mitten im Nix natürlich in Island auf dem Berg.
Ja,
also
klar.
Bis du erstmal einen Zahnarzt findest.
Natürlich, ja.
So.
Ein Elf vielleicht.
Ja, es war total krass so. Und wir hatten einen isländischen Schauspieler da und ich kam dann wieder zurück. Hat natürlich ewig gedauert.
Ja.
Und dann war ich so, okay, was darf ich noch nicht machen? Was macht die Elfen noch sauer?
Ach du Scheiße.
Und ich habe dann erstmal alles abgefragt, weil ich dachte, bevor die Elfen mir jetzt noch einen Zahn ausschlagen, einfach mal alles beachten. Und er dann so, okay, keine Tasche auf den Stein stellen und ich sofort die Tasche weggenommen. So.
Oh Gott, ey.
Ey, aber das war gruselig.
Boah. Aber es hat nicht wehgetan mit dem Zahn.
Nee, es war mehr so der psychische Druck.
Ja, ja.
Weil vorher die Regisseurin sagte, engster Drehtag, bitte alle nicht so oft auf die Toilette gehen. Also es war wirklich eng getaktet.
Wow.
Und deswegen auch dieser Albtraum, weil wir so einen Druck hatten, weil sie gesagt hat, ey, wir müssen alle auf den Berg hoch. Wenn wir erstmal auf dem Berg sind, dann müssen wir richtig Gas geben und so.
Krass,
und
wow.
Und man hat so diesen Zeitdruck und dann fällt dir ein Zahn aus.
Okay, das ist eine krasse Geschichte, ey. Das ist wirklich krass.
Völlig absurd.
Wow.
Und dann sitzt du da und man hat so ein schlechtes Gewissen, auch wenn man ja gar nichts so wirklich dafür kann.
Nee, natürlich. Ach, krass, ey.
Und dann denkst du so, ey, wir sind mitten im Nichts. Wo kriegen wir einen Zahnarzt her? Und
wo kriegen wir einen Zahn her?
Ja, wir haben schon überlegt, so einen Tic-Tac mit einem Tesafilm festleben.
Scheiße, ey.
Oder einfach immer so Hand vorm Mund.
Und dann natürlich nie mehr Steine aus dem Fluss.
Das mal in Island mache ich das nicht mehr.
Nee.
Nie wieder.
Krass, aber ich wusste das gar nicht, das mit Island. Ich war auch noch nie auf Island, ne? Ist ja eine Insel, sagt man.
Ja.
Auf dann, okay.
Also.
Genau, und das war, also das muss ja krass gewesen sein.
Hier bloß keine Steine aus.
Okay, was gibt es noch für so Regeln?
Keine Tasche auf einen Stein stellen.
Aber wenn man wandert und so, dann wo liegt auf dem Boden einfach.
Einfach
dann
auf dem Boden, aber bloß nicht auf den Stein.
Okay.
Oh Gott, die anderen Sachen habe ich vergessen.
Also Steine sind heilig.
Ja, die Steine gehören nämlich den Elfen.
Okay, aber alle Steine oder bestimmte Formen von Steinen?
Ich habe es auch nicht ganz kapiert. Entweder wohnen die unterm Stein oder der gehört ihnen einfach. Auf jeden Fall musst du die Steine in Ruhe lassen, wenn du in Island bist.
Okay.
Nicht mitnehmen, auch nicht in die Tasche stecken, das ist auch ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Also einfach halt dich fern von Steinen.
Sehr gut.
Und wenn du einen Stein siehst, dann hab Respekt vor dem Stein.
Oh Gott, ey. Aber warte, und eine Frage noch zu dem davor, was du gesagt hast mit der Autobahn. Hat es dann der Elfenminister gesagt oder war der Taxifahrer so, oh Gott, ich sehe da eine Wanderung, ich muss jetzt rechts abbiegen?
Vielleicht kommt das im Radio, Achtung, heute nicht über die
A200.
Und dann
ist die Straße gesperrt dann wirklich?
Das weiß ich gar nicht. Sie hat das nur erzählt, dass der einen riesen Umweg gefahren ist, weil Elfen auf der Autobahn unterwegs waren.
Vielleicht war er auch so ein Elfen.
Also ich glaube, man hört es dann morgens im Radio, ob die auf der A100 unterwegs sind. Und dann weißt du, okay, ich muss die Ausfahrt bla nehmen. Die Frage ist, was passiert, wenn du das ignorierst? Also wenn du denkst, geil, die Autobahn ist frei, weil alle Isländer sind abgefahren.
Dann fallen bestimmt alle Zähne raus.
Dann fallen alle Zähne raus.
Nur nicht nur von ihr, sondern auch von dem Fahrer. Deswegen, er wollte unbedingt nicht nochmal alle Zähne verlieren.
Von deiner ganzen Familie. Also so wie manchmal in der Bibel
Scheiße,
steht, und
genau.
Gott sprach, richtig. Ich werde dich und deine Nachfahren verfolgen und so wird's sein. So zahnlose Kinder gebären.
Oh Gott. Also zum Glück. Zum Glück, ja. Hast du Fotos gesehen von Kindern, die mit Zähnen geboren werden?
Also ich meine, die sind dann für immer zahnlos, die Kinder.
Nein, ich meine aber jetzt
also
random.
Also wenn du die Elfen ärgerst, wird alle nachfolgenden Generationen nie wieder Zähne
haben.
Ich
weiß, nur ich habe voll den random Gedanken gehabt, gerade weil du das gerade gesagt hast. Aber ja. Es gibt Kinder, die werden ja geboren mit Zähnen.
Echt?
Es gibt so sehr
aber
lustige Fotos
so
auf Google.
Zähne.
Nein, alle Zähne.
Wirklich?
Ja, die sehen wirklich spooky aus.
Hä?
Das musst du mal googeln später.
Mein Kind hatte Haare am Ohr. Also die wuchsen so...
Okay.
Wie so kleine Hörnchen oben aus dem Ohr.
So wie
sehr,
auch ein
sehr
Elf.
Sehr lustig aus.
Auch ein Elfin.
Oh Gott, ja, vielleicht sind wir eigentlich Elfen.
Who knows?
Es sah auf jeden Fall witzig aus. Und man hört ja manchmal so Geschichten von Babys, die vertauscht werden.
Ja.
Also mit den Haaren aus dem Ohr hätte man zumindest unser Kind nicht vertauschen können.
So. Oh Gott, ey. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt weitermachen sollen nach dieser Story. Nach dieser krassen Story jetzt.
Erzähl doch mal von, wie alt ist dein Kind jetzt?
Ein Jahr alt. Oder ein bisschen.
Ein Jahr alt, das heißt.
Noch nicht viel zu erzählen.
Da können die noch nicht so richtig viel, ne?
Nein, doch, sie können schon viele schöne Sachen machen. Aber es ist also, wenn sie halt anfangen zu kommunizieren mit einem, ist es halt so schön. Oder man merkt halt, dass einfach, wenn man halt so schon so Sachen nachmacht oder so, also wenn die Sachen nachmachen von uns und so, das ist so schön. Und das ist, also wie gesagt, jeder kleine Step von Kommunikation ist für uns so, yay, es wird eine Party gemacht.
Und die Standardfrage in dem Alter, schläft's durch?
Ja, jetzt.
Ach so,
ja.
Echt?
Aber wir haben so ein Schlaftraining gemacht.
Bitte macht man das?
Aha.
Jetzt der ultimative Tipp für alle Eltern.
Alle Eltern, hört mal zu. Ja. Also, ich meine, das ist jetzt nichts komplett Verrücktes, so wie die Elfengeschichte. Aber, aber es ist so, also, das Ding ist, es ist normal, wenn sie nicht durchschlafen. Also erstens ist es krass, ich finde so Eltern, die immer sagen, nee, bei uns schläft es komplett durch. Also seitdem sie geboren ist oder er geboren ist, da denke ich, wie kann es sein? Krass.
Ja.
Es ist normal, dass sie nicht immer durchschlafen, weil sie natürlich auch, sie müssen eigentlich essen abends. Also eigentlich ist es unmöglich, dass sie jede 2-3 Stunden müssen sie Nahrung bekommen. Und dann irgendwann brauchen sie das aber nicht mehr so dringend wie am Anfang. Und dann können sie ihre Nahrung regulieren, so dass sie halt abends nicht so viel essen und tagsüber dann das wieder reingeben, was sie bekommen müssen. Also Gott, mein Deutsch ist so schlecht, ich kann es nicht richtig erklären. In so Fachbegriffen.
Ja.
Und deswegen, genau, ist es dann ab einem bestimmten Punkt ganz okay, wenn man abends sie nicht füttert, also abends noch zum letzten Mal, bevor man ins Bett geht. Aber nicht direkt am Bett, weil was Kinder so schön finden, ist zu essen.
Und dann
dieses Food-Koma, was wir auch haben, wenn wir ältere Leute, erwachsene Menschen sozusagen Siesta machen wollen, weil wir so viel gegessen haben.
Ja.
Das fühlen sie ja nach jeder Mahlzeit. Und deswegen werden sie so drowsy, nachdem sie gegessen haben. Und deswegen ist es öfters, also finden die Babys das dann so, wenn sie im Bett liegen und du denen die Milch noch gibst, dann schlafen sie dann direkt ein, weil sie müssen das
beim
dann machen.
Beim Trinken noch.
Genau, fast auch. Und das ist eben nicht gut. Oder man soll das ändern sozusagen, damit sie eben tagsüber mehr trinken und dann abends nicht mehr. Aber das heißt, die ersten Nächte werden dann krass, weil man muss dann sozusagen mit dem Baby eben gucken, dass man reingeht, ab und zu ein paar Minuten Pause lassen, damit sie merken, okay, sie müssen sich selber beibringen, einzuschlafen und müssen nicht von dem Fläschchen abhängig sein. Also sie müssen lernen, selber ins Schlaf zu gehen.
Und die letzte Flasche gibt man denn nicht im Bett, sondern woanders?
Genau, du gibst, also am besten ist es, man gibt dem den Brei oder was auch immer abends nochmal und dann irgendwo, wo es noch Licht ist, eben die Flasche, damit sie nicht abends mit Flasche irgendwie in Verbindung setzen. Und dann, wenn du damit fertig bist, dann sagst du ein paar Sachen Gute Nacht, wenn man so ein paar Ritual kann, dann gehst du deinen Bildern zu Hause oder was auch immer, die Terrasse oder die Bäume, Tschüss Baum oder Gute Nacht, dann machst du ein kleines Ritual und dann legst du sie ins Bett und kannst natürlich auch eine Geschichte lesen, aber wie du magst. Und dann muss sie lernen oder er selber sich ins Bett zu bringen. Und dann irgendwann aus Langeweile schlafen die ein.
Interessant.
Und das ist sozusagen die Technik, die wir...
Ah, habe ich alles falsch gemacht, weil bei mir, sie ist dann immer direkt beim Trinken eingeschlafen, also
ja, genau.
So mit offenem Mund. Dann hat sie gemerkt, dass sie eingeschlafen ist, ist wieder aufgewacht, wollte weiter trinken und so. Und so ist es wahrscheinlich bei vielen, ne?
Ja, voll. Also 100%. Bei uns war es ja auch so, deswegen war sie ja 2-3 Mal wach abends. Das heißt, die erste Zeit war wirklich Horror und ich hatte noch eine Tour dazwischendurch, also wo ich ab und zu mal weg musste und ich war komplett kaputt. Also die Tour letztes Jahr bei mir war richtig, richtig anstrengend und deswegen, es war eher so eine Survival-Tour mehr als eine Genuss-Tour. Aber deswegen mussten wir was ändern, weil es ging einfach nicht anders. Wir müssen irgendwie auch so, es ist ja auch besser für das Kind, wenn die Eltern gut drauf sind und irgendwie mehr Energie haben.
Und wie ist es für dich jetzt, weg zu sein mit so einem kleinen Kind?
Schon hart auf jeden Fall. Also ich bin, die Tour ist ja zum Glück nicht so 7 Wochen am Stück oder 5 Wochen am Stück, sondern wir spielen an den Wochenenden normalerweise und dann unter der Woche sind wir mehr da. Aber es sind jetzt doch ein paar Sachen noch reingekommen und dann machen wir halt sozusagen mit meiner Frau, wir müssen uns irgendwie aufteilen. Und meine Frau hat jetzt auch sehr viel Arbeit und deswegen, was super ist natürlich.
Was macht die?
Sie macht Marketing bei verschiedenen Firmen.
Also war für euch direkt klar, nach dem Kind arbeiten wir beide weiter, da gibt's jetzt nicht die Mama bleibt so oder kann man ja auch Homeoffice vielleicht machen.
Ja, also wir arbeiten ja beide, deswegen war es halt einfach, also wir versuchen Homeoffice zu machen, so viel es geht, aber manche Sachen gehen natürlich nicht, Konzerte oder sie muss ja auch mal reisen.
Aus dem Homeoffice zugeschaltet.
Ja, das wäre toll, ehrlich gesagt, das wäre toll.
So ein Avatar, wie Abba das gemacht hat, steht dann für dich auf der Bühne?
Mhm.
So eine KI?
Das würde ich nie machen. Ja, wirklich.
Es ist einfach auch das Gefühl also, da vor Ort.
Es wäre toll, wenn es gehen würde, natürlich, wenn ich zu Hause bleibe, aber ich würde mich irgendwie auch schuldig fühlen und es wäre komisch. Also ich glaube, dass auch mit KI und so wird es eine der Sachen sein, die noch bleiben, habe ich das Gefühl. Dieser Menschenkontakt, dieser Kontakt.
Wie ist es für dich nach so einem Konzert? Also mir ging es immer so, nach zum Beispiel einer Kometverleihung oder nach dem Dom, du bist ja so voller Energie und du stehst da auf der Bühne und die Leute sind so, also es ist einfach so eine krasse Energie und für mich ist es immer total schwierig gewesen, danach ins Hotelzimmer, Ruhe, einschlafen.
Ja, voll. Also bei uns ist es so, dass wir haben ja, ich spiele ja nicht alleine, ich habe ja meine Band und deswegen gibt es so ein bisschen so ein Warm, so Cooldown. So wie so ein Warm-Up gibt es auch ein Cooldown, habe ich Gefühl. Und deswegen nach der Bühne, wir machen erstmal einen Silent Minute, nachdem wir auf der Bühne waren und gehen alle ganz schnell in den Backstage und da wird die Tür zugemacht und da ist erstmal eine stille Minute, weil wir reden so laut und müssen unser Pegel wieder runterfahren, weil sonst ist wieder so... Das war so geil, cool und so weiter. Und dann redest du und hörst du, also dann bist du am nächsten Tag, hast keine Stimme mehr. Weil es ist schwierig, also es ist schlimmer für die Stimme, laut zu reden, als laut zu singen. Und deswegen, genau, machen wir diese Minute und dann, es wirkt wirklich Wunder. Also es ist mega gut. Es ist wie eine kleine Meditation, die jeder macht. Und dann sind wir einfach alle in Stille und machen nichts. Augen zu am besten auch. Und dann geht's wieder los. Normalerweise macht einer von uns einfach September an.
Do you remember?
Und dann geht's wieder ab und dann ist wieder Party. Aber, genau, und dann in dem Moment sind wir halt aber alle noch zusammen. Und es ist nicht so, dass ich alleine dann irgendwo hingehe, direkt nach der Bühne. Diese Momente gibt es bei mir eher selten, dass ich komplett alleine, außer ich war irgendwo bei einer Verleihung, wie du sagst, oder irgendwie es war ein Auftritt, der aber nicht mit meiner Band war, sondern nur ich und so weiter. Das gibt's auch, aber nicht so oft.
Und dann coolt ihr zusammen runter und wenn ihr das Gefühl habt, jetzt geht's dann.
Ja, und dann, also das Ding ist, also du kannst, es ist fast unmöglich, früh ins Bett zu gehen, weil das Adrenalin noch in dir drin ist und du hast ja. Also ich trage ja auch so ein Armband, was meine ganzen Kalorien, meinen Schlaf und so trackt und alles, weil ich sehr interessant fand, einfach mal zu gucken, wie ist es denn auf Tour zu sein und wie ist es für den Körper, wie viel Stress gibt es denn, wie viel und so weiter. Und ich verbrenne einfach 800 Kalorien pro Konzert. Das heißt, es ist ein krasses Workout. Und deswegen nach sowas bist du erstmal, muss der Körper erstmal runterkommen, wie du auch meintest. Auch durchs Adrenalin und durch den Stress und so weiter. Also mental und physisch ist es einfach sehr krass für dich. Und dann, genau, danach, das Beste ist danach zu duschen, wirklich, weil Dusche ist einfach so auch ein Mega-Ritual nach dem Konzert und nach so Momenten. Und dann kommst du wieder zu dir selbst und dann gehen wir in den Tourbus und dann gehe ich ins Bett und schlafe ich ein, ja. Ach, komplett kaputt. Gut. Aber du brauchst schon eine Stunde, also eigentlich 2 bis 3 Stunden nach dem Konzert, dass du wirklich runterkommst. Also direkt nach der Bühne ins Hotel gehen und da einschlafen, das ist super schwer.
Ja, weil das habe ich, ich habe das nie hinbekommen, wenn es so laut war und so viel, da ist ja so viel los und ich bin dann halt so ins Hotel und war so, oh, ich kann jetzt nicht schlafen. Das ist einfach noch so, du hast diese Bilder im Kopf und die Geräusche im Ohr und es ist so schwer, da runterzukommen. Habt ihr denn, also es ist ja eigentlich ganz schön, wenn ihr so gemeinsam seid, habt ihr vor der Bühne immer so feste Rituale?
Wir machen so, ja, also eigentlich nur, wir kommen zusammen, also wir kommen eine Stunde vor dem Konzert zusammen und setzen uns hin und damit wir alle wieder die gleiche Energie haben, weil normalerweise, also auch bei schönen Festivals, wo wir an der Küste spielen irgendwo oder irgendwo sind, wo es neu ist oder jemand hat Familie mitgebracht oder so, dann sind wir erstmal alle so spread out und keiner hat ihm jemand gesehen bis zum Auftritt fast und dann, und es ist gut, dass wir da zusammenkommen und dann sprechen wir ein bisschen über das Menü. Wir vergleichen Essen und Musik die ganze Zeit. Deswegen unser Menü ist unsere Setliste. Und dann haben wir die verschiedenen Songs, dann gehen wir wieder durch. Vielleicht gibt es eine Änderung an dem Tag und es ist das, dass jeder nochmal wirklich weiß, worum es geht an dem Tag. Oder ob es eine Änderung gibt, wie gesagt. Und dann öfters haben wir auch meditiert, das machen wir nicht mehr. Aber dann, was wir immer machen vor dem Auftritt, 10 Minuten vor dem Auftritt, kommen wir alle zusammen, machen Circle Time. So wie so eine Rugby-Mannschaft. Und sagen noch ein paar Wörter, am besten so Dankbarkeits- Runde ein bisschen, weil es immer so schön ist, einfach vor so vielen Leuten zu spielen und wir sind echt dankbar, dass es überhaupt immer geht und dass Leute kommen, deswegen, dass wir uns nochmal bewusst sind dessen und dass es nicht eine Routine wird. Und dann Handy in die Mitte und nach oben und dann singen wir einen von unseren Songs und klatschen uns immer ab und dann geht's los. Also dass wir ein bisschen so, wir tanzen immer so ein bisschen, dass wir die richtige Attitude haben und dann geht's auf die Bühne.
Wie ist es bei dir so mit Bühnenaufregung? Hast du die noch?
Jetzt nicht mehr. Nee, also damals auf jeden Fall ja und ich glaube jetzt die Bühnenaufregung ist jetzt nur, wenn wir komplett was Neues machen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch wenn wir was Neues machen, ich habe vor 3 Jahren haben wir 2 Touren hintereinander gespielt. Eine, also die Europatour und dann die Spanien-Tour noch separat, aber die Spanien-Tour war noch eine andere Art von Tour, es war so eine Theatertour mit einer anderen Besetzung und da haben wir praktisch beim Soundcheck von der richtigen Tour für die andere Tour geprobt. Also es war wirklich krass. So sehr viel los und es war einfach, da war sehr viel, okay, den Rest machen wir mit Talent, haben wir immer gesagt. Und das ist krass, weil irgendwann war das Wort der Tour war auch einfach Trust. Weil
das ist wie mit so Schauspielern, die den Text nicht ordentlich lernen.
Ja.
Die sagen, okay, das Talent muss es retten.
Richtig, ja, so ist es. Und bei uns war es wirklich nicht nur das Talent, sondern auch, wir müssen vertrauen, dass am Ende wir, und es hat geklappt, wirklich.
Es ist gut, wenn es klappt.
Ja, nee, es hat immer geklappt. Das war krass. Also, weil man lässt dann los. Man lässt dann so krass los, dass man dann denkt, so, ich bin jetzt, weißt du, was auch immer kann mich jetzt retten. Oder am Ende sind wir selber uns, die uns retten. Und das ist halt schön. Oder die Leute, die kommen und die Energie, die es dann gibt, die, ja, weil wenn man über die Sachen zu krass nachdenkt, dann macht man Fehler.
Ja. Ja, ich hatte das auch schon bei Moderation, dass ich so denke, ja, wird schon irgendwie gehen und dann steht man auf der Bühne und merkt so, nee, ging jetzt doch nicht.
Ja, aber so. Ja, das passiert. Aber ich glaube, dass irgendwann merkt man, wann dieses Gefühl richtig ist. Also weil klar, ich habe auch Momente, wo ich sage, okay, das wird nicht klappen und dann klappt es nicht, weil ich weiß, die Prämisse war schlecht oder ich
also
habe mich gar nicht vorbereitet.
Also ich bin nervöser bei so Branchenpublikum, wenn man jetzt zum Beispiel beim Bambi ist oder so, weil man weiß, die sind auch immer ruhiger.
Ja, viel ruhiger.
So, und das macht mich nervöser.
Ja, das stimmt. Und es gibt ja Leute, die wissen, von du sprichst und die machen ja vielleicht was Ähnliches oder sowas. Und dann fühlt man sich so, okay, oh Gott, jetzt wird man verglichen vielleicht oder was passiert jetzt aber.
Ja, also man ist einfach unter einer anderen Beobachtung. Und ich bin immer dann krass nervös, wenn ich vor Branchenpublikum irgendwas machen muss.
Krass. Und vor kleineren Publiken eher als vor größeren oder ist das egal?
Nee, das ist mir eigentlich egal. Aber sobald da irgendwie Leute sind, die in unserem Business arbeiten, also alle möglichen Sachen, Bambi, Fernsehpreis und so weiter. Oder ist es einfach irgendwie nochmal so ein anderer Druck?
Ja, ja, verstehe.
Weil man weiß, wenn man es richtig verhaut, dann könnte es auch sein, dass die alle sagen irgendwie, nee, oh Gott, bist du doch der schlimme Auftritt
nie
von der.
Wieder,
nie mehr wieder mit der. Und wenn so die gesamte Branche sagt, nie mehr wieder mit der, dann hast du halt ein Problem.
Ja,
und das macht mir irgendwie Druck so. So Branchenpublikum macht mir
ja,
mehr
das
Druck.
Verstehe ich, aber ja, voll. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Orte, also oder verschiedene Länder oder Städte, wo es auch irgendwie mehr Druck macht oder einfach das Publikum cooler drauf ist und dann sind die einfach nicht so frei einfach, ne?
Ja, wie bei und desto sowas ruhiger auch. Die sind, desto schwieriger ist
ja, 100%.
Es, wenn die so gar nicht reagieren und du guckst sie so an und kannst auch gar nichts lesen aus dem Gesicht, dann fühlen die sich unterhalten oder so, soll ich gehen?
Total. Ich finde auch, es gibt so ein Phänomen, wenn man auf der Bühne steht, dass man, ich habe so manchmal das Gefühl, dass es so eine Art Sitcom-mäßiges Publikum ist manchmal. Also ich finde, es transformiert sich in so eine Art Sitcom, wo man auch über Sachen lacht, die man normalerweise, wo man normalerweise nicht lachen würde, wenn man einfach ein normales Gespräch hätte.
Ja.
Oder reagiert, wie du sagst. Manchmal reicht eine Reaktion. Manchmal ist es ein Gekicher oder es ist einfach nur so ein, wenn keiner was sagt, ist es wirklich so. Dann denkst du, es läuft erstmal nicht.
Ja.
Und das ist krass.
Wie genau guckst du dir die an? Also guckst du dir, manche gucken ja direkt in die Gesichter und andere gucken extra oben drüber.
Ja. Nee, ich guck schon hin, auf jeden Fall. Also manchmal gucke ich bewusst ein bisschen weiter, damit die Leute nicht denken oder damit ich nicht einfach nur dieselben ersten, zweiten Reihen angucke, sondern damit ich auch ein bisschen weiter gucke. Aber ich bin schon Fan von in die Gesichter gucken, dass ich weiß, wer da ist.
Ich immer nicht. Weil manchmal so in der Moderation, wenn du dann so einen Witz machst und dann guckst du genau einen an, einem ins Gesicht und der guckt so irritiert vielleicht und dann denkst du so, oh Gott, der Witz. Und dann bin ich so irritiert, dass mich das richtig rausbringt. Und deswegen gucke ich nicht mehr so die Gesichter an, sondern ich gucke so knapp darüber. Weil wenn du dann einem ins Gesicht guckst, der irgendwie so irritiert schaut über das, was du da redest, mich haut das sofort raus.
Aber andersrum ist es auch eine gute Technik, wenn du bei solchen Branchen-Events dir jemanden rauspickst, der halt so,
der abgeht
bei allen Sachen und dann ist es so der Motivator für dich. Weißt du, bei mir ist es auch so bei manchen Konzerten, wo vielleicht jetzt, keine Ahnung, es ist auch so ein Event oder irgendwie jeder ist dann so cool drauf und will dann nicht irgendwie tanzen, weil er denkt, das ist nicht cool oder was auch immer.
Mhm.
Was nicht so oft passiert zum Glück, aber trotzdem, dann hole ich mir so dann sehe ich eine Truppe von drei Leuten, die dann so krass abgehen. Dann denke ich, für euch spiele ich heute Abend, weißt du, es ist so, yeah.
Verstehe, okay. Ja.
Und dann ist es so, okay, geil, weil sonst bringen wir es voll runter.
Ja.
Es ist so wie so ein, magst du Tennis?
Oh Gott, ich habe so lange nicht mehr Tennis gespielt. Okay. Aber es ist so ein Hin und Her.
Aber,
ne?
Weil ich habe nur gesehen, bei dieser Serie auch von Breaking Point oder so, oder Breakpoint heißt sie, wo das einfach mitgeht, gerade mit den ganzen ATPs und bei den ganzen Tennisturnieren, dann ist es ja, ich habe ja voll unterschätzt, wie mental das ja eigentlich alles ist. Ne? Eigentlich verliert der einfach im Kopf davor aufgibt einfach.
Ja.
Und deswegen ist es bei den Konzerten, habe ich immer das Gefühl, das Gleiche. Man verliert natürlich nicht, aber es hängt so von dir selber ab, wie du dich weiter motivierst, auch wenn irgendwas passiert auf der Bühne oder keine Ahnung, der Song, da hast du jetzt einen Fehler gemacht oder der Sound ging nicht richtig an oder der andere hat was da, also irgendwas, was dich rausbringt aus deiner Komfortzone, wo du denkst, oh nee, und da fühlst du dich unsicher. Dann finde ich, solche Sachen sind wichtig, dann dich wieder zu motivieren, dass es doch weitergeht. Oder bei dir vielleicht, wenn du dich versprochen hast oder so, und du denkst, oh Gott, nee, jetzt ist alles in den Eimer und das kann nicht sein.
Ich grübel dann auch ewig darüber. Oder wenn man irgendwie einen Satz anders anfängt, als man geplant hat.
Ja.
Und dann merkst du, ich kann den gar nicht grammatikalisch korrekt zu Ende bringen. Und dann verhaust du dich. Mhm. Oder manchmal bist du dir nicht sicher. Und dann habe ich das ewig im Kopf. War das jetzt richtig? Habe ich da Quatsch erzählt? Gibt's dieses Wort überhaupt, ich da gerade gesagt habe?
Lass dich, krass.
Und ich bin ja eh so ein Grübler.
Ja.
Und dann denke ich noch ganz lang darüber nach, habe ich da irgendwie Quatsch erzählt und so.
Aber bei Moderation finde ich, also zum Glück bin ich ja kein Moderator. dann,
zum Glück hast du auch immer die gleichen Texte.
Ja, bei den Songs aber ich rede ja auch sehr gerne mit den Leuten zwischen den Songs. Und da manchmal denke ich auch, oh Gott, was hast du jetzt gesagt?
Vergisst du manchmal den Text von deinen eigenen Songs?
Das wollte ich davor sagen, in dem Thema mit diesem Trust, mit dem Vertrauen. Seitdem ich gemerkt habe, dass mit Vertrauen alles besser ist, vergesse ich keine Texte.
Ach krass.
Und ich war nie ein riesen Textvergesser, aber trotzdem war es so, dass ich keine, an einem Tag habe ich auf einmal den zweiten Verse gesungen statt den ersten und ich dachte, wieso hast du das jetzt verdreht? Und es war einfach nur, weil die Musik ging los und ich dachte so, oh Gott, wie geht das erste Wort und dann in dem Moment geht's nicht, weißt du? Und dann, weil du so krass nachdenkst, dass du nicht dein wie so Muscle Memory am Ende.
Ja. Yeah.
Und jetzt sogar bei neuen Songs gar kein Problem. Irgendwie, das ist einfach, wenn du wirklich vertraust, dass das geht, dann wartest du. Das Krasse ist, du musst wirklich, es ist wirklich wie Bungee Jumping oder sowas, weil du stell dir vor, der erste Verse geht los, der Takt geht los, die Musik fängt an, der erste Akkord, zweiter Akkord und du weißt, nach dem vierten Akkord kommt wieder der erste und ab dem ersten dann musst du anfangen. Und du weißt ab dem zweiten Akkord aber nicht, was kommt gleich. Also ja. So, du hast 3 Sekunden, dass das Wort dir einfällt.
Mhm.
Aber das Beste für mich ist, nicht darüber nachzudenken. Und dann weiß ich automatisch mein Körper, wenn die Note losgeht, bumm, ist das Wort da.
Ach krass.
Das ist richtig krass.
Ich hatte neulich, habe ich tatsächlich meinen PIN vergessen.
Ja.
Und da muss man erstmal kurz den Kopf ausschalten.
Ja, voll.
Und dann kommt der von alleine wieder.
Habe ich heute gemacht. Wirklich, als ich gekommen bin. Wir haben zusammen Blumen gekauft mit meiner Frau. Und dann war ich wieder am Automat, was ich fast nie mache, weil man konnte nur bar bezahlen natürlich. Und dann bin ich da und dachte, krass, was war der PIN? und ich habe aber nicht nachgedacht und dann ging es dann direkt.
Dann macht die Hand das von alleine.
Und das ist das gleiche Gefühl auf der Bühne dann oder mit Texten.
Weil manche promptern ja auch ihre Lieder.
Ja, aber es ist schlimm, weil man, wenn man einmal promptert, es gibt einen von den bekanntesten spanischen Sängern.
Der promptert?
Ja, aber weil, und das ist, das Lied hat er tausendmal.
Kennen wir den auch in Deutschland?
Ich weiß nicht, aber man muss ihn nicht erwähnen. Ich will ihn nicht. Das ist Insider-Information. Und der promptert. Und der hat den Song vielleicht schon 1000 Mal gesungen oder so, ja?
Und also dann er kann er ihn auswählen.
Aber man gewöhnt sich dran, wirklich. Also wenn du auch einen Prompter da hast, dann willst du davon ablesen auch. Wie wenn du einen Film guckst und da sind Subtitel drauf, also Untertitel drin.
Aber im Gesang stelle ich es mir noch schwieriger vor, weil das ist ja nicht. Also du hast ja. Wenn du redest, dann immer ein gleiches Tempo, aber in der Musik zu promptern, das stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor.
Aber doch, das ist leichter noch.
Ja?
Ja, weil manche Wörter ja super lang gesungen werden.
Aha.
Und dann hast du so, keine Ahnung, also weißt du, wenn du hier zum Beispiel hier habe, lese ich gerade, was ich dich schon immer fragen wollte, Beispiel. Was ich? Und dann liest du schon in deinem Kopf, okay, dich schon immer fragen wollte. Was?
Ah, sehr gut.
Und das ist halt gut, weil sonst ist ja, was ich dich schon immer fragen wollte, blablabla. Und dann, das ist für mich so schwer.
Also einfach langziehen.
Ja, genau.
Also wenn ich das jetzt in der Moderation so mache, müsste ich, was ich?
Also, genau. Das wäre toll.
Und so kann
neuer Moderationsstyle auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Aber du musst halt, also wenn dieser Text jetzt ein Rap ist, dann ist natürlich was anderes.
Oh, das wäre ganz schlimm.
Wenn es ein melodischer Song ist, wo es leicht ist.
Für Rapper ist das hart. Ist nicht Eminem der schnellste Rapper von allen? Da kommst du ja mit dem Prompter gar nicht hinterher.
Also ich glaube ja, aber ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Mittlerweile ist vielleicht jetzt jemand anderes noch schneller.
So ein Rap-Prompter, das...
Also Busta Rhymes ist auch sehr, sehr schnell. Aber
ja. Aber der hat vielleicht auch einen größeren Prompter einfach, so einen Riesenprompter.
Ich glaube nicht.
Oder er promptert halt einfach nicht.
Ich glaube, der hat keinen Prompter, weil wirklich diese Leute.
Der
also,
Prompterfahrer so.
Nein, aber es ist gerade, es gibt Kendrick Lamar und viele Sänger, auch so Jay-Z oder Drake, manche, die rappen einfach los und dann ist es das, was die sagen. Also das ist einfach Freestyle die ganze Zeit. Ja. Und das finde ich auch absurd.
Ja.
Weil wir so Songwriter in der Popmusik so, wir schreiben dann so Ewigkeiten diesen Verse und so. Und dann bei denen ist es einfach in einer Sekunde, haben die das einfach alles geschrieben, einen ganzen Song.
Wie ist denn das beim Schreiben? Also ich kenne das beim Schreiben vom Buch, dass man manchmal so eine Stelle hat, wo man einfach tagelang nicht weiterkommt. Du weißt, du musst irgendwie einen Übergang finden, aber er kommt einfach nicht. Habt ihr das auch im Songwriting, dass du so ewig überlegst, wie komme ich denn da jetzt rüber?
Ja, also klar, es gibt Momente, es gibt ja Songs, es gibt alle Arten von Songs. Songs, die super schnell sich schreiben lassen und andere Songs, die super lange dauern. Und bei denen gibt es halt Momente oder so Stellen, wo es halt stecken bleibt. Und dann, du weißt dann nicht, okay, weil, keine Ahnung, nach dem zweiten Verse, irgendwie muss es noch in den Chorus wieder gehen, aber ich will was machen, aber ich weiß nicht was. Und manchmal passiert so, dass man Ideen einfach hat, wenn man nicht nachdenkt, wirklich, weil Subconscious ist so wichtig.
Du sitzt beim Italiener und denkst,
ja,
das
richtig. Oder einmal hatte ich auch eine Idee, direkt aus dem Studio gelaufen, die Treppen runter und dann aufs Fahrrad und direkt, boom, war dann der C-Part in meinem Kopf.
Und dann hältst du an und schreibst es auf? Oder?
Ja, ich halte an und ich mache es auf meinem Handy dann, also auf eine Voice Note.
Ja.
Und ich habe es dann aufgenommen mit der Melodie und dann dachte ich, okay, ja, die Akkorde kann ich später rausfinden, aber die Melodie weiß ich, wird und kann so cool sein. Und dann war das in dem Moment auch so und das war dann... ein gutes Beispiel, wie sowas gehen kann.
Vielleicht ist es auch recht ähnlich, weil ich hatte jetzt im Kinderbuch so einen Moment, wo wir...
Hast du ein Kinderbuch gemacht?
Ja, cool. Lotti und Otto, da geht es auch schön. So um Geschlechterklischees und so weiter. Mhm. Und dann gab es so einen Moment, da war Otto traurig und ich hatte 2,5 Sätze geschrieben, die der Verlag nicht abgenommen hat.
Okay.
Und dann haben die gesagt, nee, wir brauchen irgendwie andere Sätze, die Trauer beschreiben.
Okay.
So, und dann hängst du da ewig und überlegst so, okay, wie kann ich diese Trauer beschreiben, wenn der Verlag das nicht kauft. Mhm. Und vielleicht ist es im Songwriting ähnlich, ne? Dass du irgendwie denkst, okay, ich will ein Gefühl beschreiben, aber mir fallen noch nicht so richtig die Begriffe ein.
Ja.
Und da habe ich dann schon auch so ein paar Tage gebraucht und dann irgendwann, ich saß so gerade in der Küche, dann kam so der Geistesblitz und so, ah, das ist es. Und da musste ich es auch ganz schnell aufschreiben, sonst verliere ich es wieder. So.
Ja, voll. Aber das ist doch voll schön. Also manchmal halt sehr frustrierend auch natürlich, ne? Wenn es in dem Moment nicht kommt oder so. Also ich glaube, in größeren Terms zum Beispiel jetzt in El Camino, aber jetzt bei meinem neuen Album ist es so, dass einfach ich hatte sehr lange eine Experimentationsphase und ich wusste einfach nicht, welche die Richtung vom Album sein sollte. Und das war ja auch so viel existenzieller noch so als nur so ein Satz in einem Song oder sowas. Und weil das war ja wirklich, der ganze rote Faden musste noch in die richtige Richtung geschossen werden. Und das war krass und da war es aber genauso und ich wusste auch, irgendwann wird's kommen. Also ich mache jetzt einfach. Ich schreibe super viele Songs, ich schreibe einfach weiter und irgendwann, wenn der richtige Song kommt, dann weiß ich, das wird sein. Und so genau war das auch am Ende.
Und habt ihr dann vorher irgendwelche Deadlines? Also weil bei uns ist es so, das war halt ein Weihnachtsbuch, was idealerweise an Weihnachten und nicht an Ostern kommen soll.
Ja, krass, ja. Okay, das,
habt ihr dann
das
auch sowas,
Sinn.
Wo der Verlag, nicht Verlag, deine Plattenfirma sagt irgendwie, das muss jetzt aber dann und dann rauskommen?
Also in dem Fall nicht, nee. Werden
also mach's erstmal und dann, wenn es fertig ist, rufst du an, sagst.
Ja.
Aber hast du dann im Vertrag stehen, also so mehr als 10 Jahre solltest du da nicht dran arbeiten oder?
Also klar, im besten Fall ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemals passiert ist, so, dass es so lange gebraucht hat. Aber ich meine, man könnte auch sagen, je länger du brauchst, desto länger bist du auch mit dem gleichen Label. Unter den Konditionen, also vielleicht verändert sich der Markt und irgendwann bist du noch in einem alten Deal dann drin. Also der erste Interessierte bist ja auch selber du, dass die Musik rauskommt und so. Aber das muss ja im richtigen Moment rauskommen. Ich meine, wenn alles mit Kopf und so gemacht wird und mit gescheitem Hintergrund, dann macht das alles Sinn. Also sowohl von Label-Seite auch.
Aber es hilft ja erstmal, wenn man keine Deadline hat.
Voll, ich meine, das Label ist ja auch interessiert, dass das Album gut funktioniert und wenn man sich als Künstler nicht fühlt, dass das jetzt richtig ist mit dieser Deadline, weil man noch mehr Zeit braucht, dann hat man bestimmt einen Punkt. Und das, also im besten Fall verkauft sich das dann besser, weil man einfach mehr von sich selbst reingesteckt hat oder man, also von beiden Seiten sollte das dann einfach aus Mutual Interest sein.
Und du hast dann wahrscheinlich ein A&R?
Ja, genau. Wir müssen ja leider jetzt gleich abbrechen. Aber wir können ja nächste Woche wieder weiter.
Ich stelle dir alle Fragen,
weiter.
Die ich dazu habe, nächste Woche.
Ja, okay. Aber ja, okay. Dann lass sie dann behalten für nächste Woche dann.
Ja, machen wir. Wir merken uns das alles, was wir diese Woche nicht geschafft haben.
To be continued.
Absolut nächste Woche. Gut.
Mega.
Dann bis dann.
Danke fürs Zuhören, Leute.
Ciao.
Und jetzt empfehlen wir euch noch einen Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Hier ist Julia vom Unser Ding Dating Podcast. Liebt euch. Und ich habe einen neuen Menschen an meiner Seite. Und zwar einen Mann.
Hi, ich bin Richard und ich freue mich mega, jetzt dabei zu sein.
Und da jetzt ja ein Dude an meiner Seite ist, wird es ja richtig spannend, weil du bringst ja die männliche Perspektive mit rein.
Oh ja, wir sind ja auch nur Menschen. Männer sind auch nur Menschen. Und es ist manchmal ein bisschen komplizierter, als manche anderen so denken. Weil wir machen uns eine Riesenplatte und manchmal auch nur über Kleinigkeiten.
Richard, wir wollen doch jetzt auch wissen, wie gut sind denn jetzt deine Dating-Tipps, die du geben kannst? Zum Beispiel, was ist so dein Number One Must-Have bei einem Date?
Bleibt authentisch, seid ehrlich, verstellt euch nicht, habt auf jeden Fall Spaß und natürlich gepflegt kommen, aber nicht in Aftershave baden.
Am 17. April geht's endlich weiter mit 9 Folgen von Liebt euch, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD-Audiothek.
Na, wie war's?
Wir haben ja diese ganzen hier Joker-Sachen, die ihr uns gegeben habt, so Freundebuch, so eine Lottomaschine hier, so eine Bällemaschine, damit man so Sätze bringen kann, falls man keine Fragen mehr hat oder so. Aber es ist noch nicht passiert, was, glaube ich, ein sehr gutes Zeichen ist. Und mit so interessanten Menschen kann man einfach stundenlang reden. Es gibt so viele Facetten, dass man noch mehr Folgen braucht, habe ich das Gefühl.
Es ist so interessant, wie man sich hier dann doch kennenlernt, einfach weil man so von einem Thema ins nächste springt und sich dadurch auch nochmal anders kennenlernt als zum Beispiel in einem Interview, weil es so ein Ping-Pong ist, weil es so gegenseitig ist, weil man sich einfach gegenseitig Sachen erzählt und dann erzählt er was Privates, dann erzählt man selber auch was Privates und bei einem Interview ist es ja eher so, derjenige, der die Fragen stellt, erzählt ja meistens nichts von sich selbst und dadurch hat man dann auch so eine gewisse Barriere, auch was Privates zu erzählen und dadurch lernt man sich hier wirklich nochmal ganz anders kennen.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Redaktion Gissi Winkler, Anna-Maria Meister und Annika Binger. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. Sprecherin Maximiliane Hecke. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Amelie Kern und Timo Klump.
Hallo, 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 hier ist Julia vom Unser Ding Dating Podcast. Liebt euch und ich habe einen neuen Menschen an meiner Seite und zwar einen Mann.
Hi, ich bin Richard und ich freue mich mega jetzt dabei zu sein.
Und da jetzt ja ein Dude an meiner Seite ist, wird es ja richtig spannend, weil du bringst ja die männliche Perspektive mit rein.
Oh ja, wir sind ja auch nur Menschen. Männer sind auch nur Menschen und es ist manchmal ein bisschen komplizierter, als manche anderen so denken, weil... Wir machen uns eine Riesenplatte und manchmal auch nur über Kleinigkeiten.
Richard, wir wollen doch jetzt auch wissen, wie gut sind denn jetzt deine Dating-Tipps, die du geben kannst? Zum Beispiel, was ist so dein Number One Must-Have bei einem Date?
Bleibt authentisch, seid ehrlich, verstellt euch nicht, habt auf jeden Fall Spaß und natürlich gepflegt kommen, aber nicht in Aftershave baden.
Am 17. April geht's endlich weiter mit neuen Folgen von Liebt euch. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der ARD-Audiothek.